Herr Hebig, Deutschlands Wirtschaft verliert 10.000 Jobs pro Monat. Das schreibt heute Morgen die Frankfurter Rundschau. Wir sprechen ja schon lange regelmäßig miteinander und Sie haben in der Vergangenheit immer wieder betont, die Zeit für einen Jobwechsel sei günstig. Gilt das noch in der aktuellen Lage?
Ich sage ja, aber verändert. Ne? Also wir erleben einen Arbeitsmarkt im Wandel. Das ist nicht mehr so heiß, würde ich sagen, wie vor 2 oder 3 Jahren, wo wir so gemerkt haben, das funktioniert alles nicht mehr so, wie es bisher geklappt hat. Aber es ist noch sehr, wir sind noch sehr in Transformation. Und ich will kurz mal darauf eingehen, warum ich glaube, dass das so ist. Ein Stück weit liegt es eben daran, auch weil wir einen sehr strukturellen Wandel haben. Also das Wirtschaftsmodell Deutschland, das über lange Jahre, über Jahrzehnte muss man sagen, länger als wir beide leben, gut funktioniert hat. Es ging immer weiter und ging immer weiter nach vorne. Mhm. Das funktioniert so nicht mehr. Und daraus leiten sich eben Konsequenzen für den Arbeitsmarkt ab. Warum ist es so, dass es nicht mehr funktioniert? Wenn ich Deutschland mal mit so einem Pferd vergleiche, mit 4 Beinen, ich habe versucht, ein Pferd zu malen, das hat überhaupt nicht funktioniert, sieht auch keiner hier, aber die Stichworte stimmen, die dran stehen. Das Deutschland hat immer gut funktioniert, weil es gute Ideen gab, weil es günstige Rohstoffe gab, weil es Länder gab, wo günstig produziert wurde, zugeliefert wurde für uns und im Zweifelsfall die gleichen Länder teure Produkte von uns wiederum abgenommen haben. Und das ist so nicht mehr da. Wir haben wahrscheinlich noch ganz gute Ideen. Die Rohstoffe sind aber leider sehr teuer geworden.
Die Energiekosten.
Genau, das ist der Punkt. Und die Industrie, die braucht einfach Energie. Wir haben sehr, sehr viel energieintensive Industrie. China zum Beispiel liefert uns nicht mehr so günstig zu und baut, soweit wir wissen, glaube ich, mittlerweile ganz gute eigene Autos. Mhm. Und das ist eben das, was sich auf den Arbeitsmarkt eben auch ein Stück weit auswirkt, oder nicht ein Stück weit, was sich erheblich auswirkt. Denn wenn dieses Pferd nicht mehr so richtig galoppiert, sondern auf 3 der 4 von mir gemalten und gerade beschriebenen Beine so humpelt, das funktioniert nicht mehr. Und das ist der Grund, warum sich eben vieles gerade sehr, sehr stark wandelt und auch auf den Arbeitsmarkt auswirkt.
Mhm. Gleichzeitig fehlt es an Fachkräften. Fast 400.000 fehlen aktuell. Für 2027 gehen manche Prognosen sogar von einem Defizit von 700.000. aus. Das hat der Deutschlandfunk kürzlich berichtet. Grund seien die Umbrüche am Arbeitsmarkt, wie Sie es beschrieben haben, und die dadurch entstehenden neuen Anforderungen an die Arbeitnehmer, die in vielen Fällen nicht einlösen können. Das heißt, es gibt da schon auch eine Chance, zum Beispiel durch Fort- und Weiterbildung, oder?
Genau, der Fachkräftemangel, der bleibt. Das wird ein anderer Fachkräftemangel sein, als er bisher war. Und es ist eben nicht so, dass wie vor, ich sag mal, in den letzten 5 bis 10 Jahren, wenn man Corona mal ausnimmt, da war es ja so, dass gefühlt alles irgendwie gewachsen ist. Es ging überall weiter, fast jede Branche hat eingestellt. Jetzt wird die Gastronomie und Hotellerie sagen, Corona war schwierig. Ja, Corona habe ich auch gerade ausgenommen. Aber grundsätzlich wurde auch viel aufgebaut. Und aktuell ist es so, die Unternehmen reagieren eher verhalten, bauen im Zweifelsfall, wie Sie gerade sagten, ab. Dennoch ist es so, ich brauche die gute Buchhalterin, ich brauche den guten Verkäufer, ich brauche die gute Geschäftsführerin oder den guten Geschäftsführer. Und das sind die Fachkräfte, die nach wie vor da sind. Aber wer natürlich sagt und davon ausgeht, dass in der Industrie in Größenordnung neue Jobs entstehen werden, in Größenordnung wahrscheinlich nicht und vor allem auch nicht in den Industrien, an die viele denken. Also die Automobilindustrie, das weiß ich nicht, ob die in 10 Jahren noch so aussieht, wie sie aktuell aussieht.
Mhm. Da gibt es noch eine weitere Entwicklung, die damit reinspielt. Das ist die KI. Der CEO des KI-Startups Anthropic, Dario Amodei, sagte, KI würde in den nächsten Jahren die Hälfte aller Bürojobs auf Einsteigerlevel vernichten. Passiert das womöglich jetzt schon und was bedeutet das für alle, die in diesem Bereich tätig sind?
Fort- und Weiterbildung, mhm. Das haben Sie gerade gefragt. Ja. Ich bin gar nicht drauf eingegangen, merke ich gerade, aber das bringt wirklich was. Und Veränderungs-, Anpassungs- und Lernkompetenz. Ich glaube, das sind Sachen, die sind viel wichtiger als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Jetzt hole ich nochmal die ganz lange Latte so raus, zeitlich gesehen. Früher kam man mit einer sehr, sehr guten Fachkompetenz sehr, sehr lange durchs Berufsleben. Im Zweifelsfall habe ich einen Job erlernt, den Industriemechaniker oder Werkzeugmacher hieß er, glaube ich, früher. Und dann war ich 40 Jahre tätig, bin in den Ruhestand gegangen und habe im Zweifelsfall noch eine gute Rente bezogen und lange und gut gelebt. Und das, gehe ich fest davon aus, wird so in der Form nicht mehr sein. Und dann muss ich eben gucken, wenn ich den Werkzeugmechaniker nehme oder Werkzeugmacher, der könnte vielleicht sagen, ich setze einen technischen Betriebswirt obendrauf. Oder die Steuerfachangestellte könnte sagen, ich werde eine IHK-Bilanzbuchhalterin, weil die Abschlüsse, die müssen auch immer gemacht werden. Selbst wenn die KI die einfachen Buchungen, ja, mhm, die Eingangsbelege, wenn die verbucht. Jemand muss grundsätzlich aber noch oben drüber gucken am Ende und sagen, war das Ganze erfolgreich oder nicht, und Detailfragen klären, am Ende eine Entscheidung fällen. Das kann die KI eben nicht. Und wenn ich mich in dem Bereich fortbilde und dafür sorge, dass ich da Kompetenzen habe, dann komme ich auch in den nächsten Jahren gut über die Runden in einem strukturgewandelten und digitalisierteren Deutschland.
Mhm. Die Frage ist nur, wie man das Ganze bewerkstelligen soll. Herr Hebig, wie würden Sie die politischen Rahmenbedingungen für Weiter- und Fortbildung beurteilen? Lebenslanges Lernen, das ist ja die Parole bereits seit einigen Jahren, wenn nicht länger. Aber wenn man sich mal auf der Seite der Arbeitsagentur die Möglichkeiten anschaut, wie man sich weiterbildet, die Voraussetzungen sind schwierig, der bürokratische Aufwand ist schwierig, die Förderung ebenfalls schwierig.
Da geht noch mehr. Also da würde ich Ihnen zustimmen. Da kann man noch mehr machen, auch von Seiten der Politik. Aber grundsätzlich ist es ja auch, geht es auch viel um Eigenverantwortung und zu sagen, okay, ich hole mir irgendwie einen Impuls, überlege mal, in welche Richtung kann es gehen. Und das wäre das, was ich sowieso zuallererst machen würde, sagen, bevor es konkret in die Fort- und Weiterbildung geht, ich lese mal vielleicht eine Zeitung, die ich vorher nicht gelesen habe. Ich höre mal einen Podcast, den ich vorher nicht gehört habe. Oder ich mache einfach mal so einen VHS-Kurs, wo ich mich grundsätzlich mal über was informiere, bevor ich jetzt die ganz große Keule schwinge, sage ich mal, wo es dann auch um viel Geld, um hohe Kosten geht, wo ich mich dann auch intensiver damit beschäftigen sollte, wer fördert das? Und möglicherweise ist es ja auch mein eigener Betrieb, der das fördert, weil es gibt ja nicht nur Betriebe, die auf mittelfristige oder langfristige Sicht verschwinden werden und Industrien, sondern es ist ja eben auch so, dass bestimmte Industrien einfach transformiert werden. Und wenn ich dann um die Ecke komme und sage, mein lieber Chef, ich möchte hier noch viele Jahre tätig sein, ich habe Lust, mich weiterzubilden, was können wir machen? Ich habe folgende Ideen, was hast du für Ideen? Und man geht in Austausch, habe ich vielleicht im Nachgang sogar das Glück, dass das Unternehmen sich freut, ich dabei bleiben kann und das Unternehmen auch noch die Fortbildung bezahlt. Vielleicht auch noch gefördert aus staatlicher Richtung, das kann auch noch sein.
Also ich halte mal fest, Offenheit und Neugier ist sind wichtige Kompetenzen, die man in diesem Zusammenhang mitbringen sollte. Was noch?
Ja, ich glaube, der Arbeitsmarkt ist ja so ein bisschen wie ein Fluss, ne? Der verändert sich ständig. Und wenn ich aber schwimmen kann, ja, wenn ich diese grundsätzliche Kompetenz habe und sage, egal wo es hingeht, ich bleibe dabei. Das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft, dass man sich das immer wieder klar macht, was so die Kernfähigkeiten sind, die man hat, ne? Und eben sich nicht der Veränderung entgegenstellen. Weil wenn wir diesen Fluss mal als Bild nehmen, der fließt immer weiter. Wenn ich da dagegen ruder, das hilft nichts, sondern es ist wirklich diese Einstellung, das Mindset so gesehen, ich mache Veränderung mit. Ich kann handwerkliche Fähigkeiten lernen, überhaupt kein Problem, aber ich muss bereit sein, mit den Veränderungen mitzugehen, weil sich dagegen zu stellen und dieses Pferd, was ich anfangs bemüht habe, immer weiter zu versuchen zu reiten, auch wenn es nicht geht. Ich habe das Pferd als Bild genommen mit Blick auf das ganz Große, aber auch mein eigenes Pferd mit meinen eigenen Kompetenzen, das funktioniert nicht, da muss ich sagen, okay, so komme ich nicht mehr weiter, aber dann eben anders. Wirklich dieses Thema Veränderungskompetenz, ich glaube, das ist die eigentliche Zukunftskompetenz, die im Vordergrund stehen sollte.